Ja, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Bin überrascht über die schöne Dekoration und über den frischen Gesang und das, was die Kinder dargebracht haben. Ja, ich habe auch passend zum Erntedank mein braunes Jackett angezogen. Also, ich hoffe, es passt dann dazu. Das nur am Rande. Ja, also, wenn wir zurückblicken, wir hatten einen herrlichen Sommer. Wir haben einen Apfelbaum im Garten, der hat ungefähr fast 40 Jahre alt ist der. Und wir haben noch nie so dicke Äpfel gehabt, noch nie so dicke, in all den vielen Jahrzehnten. Also ein außergewöhnlicher Sommer. Der Sommer begann ja schon im April und ist auch jetzt noch nicht zu Ende. Nächste Woche wieder 26 Grad. Also das Wetter kann so bleiben bis Weihnachten und dann langsam wärmer werden, nicht? Ja, also... Ja, der Herbst hat wirklich, also wenn Herbst ist, dann schauen wir zurück und sagen, Mensch, hat sich der Sommer gelohnt und wir hatten wirklich einen ganz wunderbar warmen Sommer. Manchmal auch zu heiß. Die Älteren, zu denen ich mich auch zähle, wir ziehen uns dann zurück und Rollladen runter und warten, bis die große Hitze vorbei ist, machen ein kleines Schläfchen, so wie die Leute da im Süden, in Italien und Spanien. Und ja, genießen das dann, den Abend. Ja, der Herbst stellt auch Fragen. Im Galaterbrief heißt es, was der Mensch sät, wird er auch ernten. Und da stellen wir uns so manche Fragen. Also in diesem Jahr sind Bäume und Sträucher wieder ein Stückchen gewachsen. Und die Frage stellt sich, bist du auch gewachsen ein Stückchen im Glauben? Ist dir Jesus Christus wichtig geworden oder wichtiger? Oder hast du alles das nur so selbstverständlich genommen? Alles ist ja auf Wachstum ausgelegt. Auch unsere Volkswirtschaft ist auf Wachstum ausgelegt. Wir selber wachsen auch. Mal älter sind, nicht mehr so in der Länge, dann eher in der Breite. Da muss man auf sein Gewicht achten. Also alles ist auf Wachstum ausgelegt. Und die Frage ist, wie wird der Herbst deines Lebens ausfallen? Welche Früchte oder Frucht wirst du einmal vor Gott bringen? Das ist eine ganz wichtige Frage. Bist du gewachsen im Glauben? Und die zweite Frage ist, Gott hat jedem von uns Talente oder Funde anvertraut, Potenziale. Sagt man in der Wirtschaft, die muss man entwickeln. Die bleiben ja nicht so einfach in einem schlummern, die müssen entwickelt werden. Hast du deine Potenziale vor Gott gebracht? Hast du sie Gott zur Verfügung gestellt? Das ist eine ganz wichtige Frage. Gott hat was in dir hineingelegt an Gaben und jeder von uns hat Gaben. Bei manchen wird die Gabe erst auch spät entdeckt, aber sie wird entdeckt. Und die soll uns zur Verfügung, soll Gott zur Verfügung gestellt werden. Im Galaterbrief sagt es, was der Mensch sät, wird er auch ernten. Wer also Radieschen sät, wird Radieschen ernten, ganz klar. Und wer Weizen sät, wird Weizen ernten, nicht? Und nichts anderes. Und dann gibt es so angewandelte Sprichworte, nicht? Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Das wollen wir natürlich nicht hoffen, nicht? Also, man sagt auch im Neudeutschen, wie man sich bettet, so schläft man. Oder wie man im Wald hineinruft, so schallt es auch heraus. Also, welche Signale gehen von dir, gehen von mir aus? Das ist ganz wichtig. Also, Gott hat uns geboten, dass wir ihn lieben sollen als erstes. Gott steht an erster Stelle. Es ist seine Schöpfung. Das Leben kommt von ihm. Wir dürfen ihm für alles danken. In unserer Gesellschaft wird Gottlosigkeit gesät und man wird dann auch gottlos sein und wird dann ohne Gott seine großen Probleme wälzen müssen. Und Gott ist ein Gentleman und zieht sich zurück und sagt, naja, ihr habt mich ja ausgeladen, dann müsst ihr auch sehen, wie ihr selber damit klarkommt. Für Christen sieht es anders aus. Paulus sagt in dem gleichen Galaterbrief, bevor wir gleich mit unserem eigentlichen Predigtext beginnen. Paulus sagt im Galaterbrief, die Menschen, die auf das Fleisch sehen, das heißt auf den natürlichen Menschen ohne Gott, werden von dem natürlichen Menschen auch den Tod ernten. Und Menschen, die auf Gott setzen, auf Gott sehen, werden das ewige Leben ernten, werden einmal bei Gott sein. Aber nach diesem Lebensprinzip ändert sich etwas. Die auf Gott setzen, da sagt Paulus, werden noch etwas zusätzlich ernten. Nämlich die Frucht des Geistes, sagt er im Galaterbrief, ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Ja, wo der Glaube gedeiht, kommen auch Früchte hervor. Gute Früchte für die Ewigkeit. Oder man kann auch sagen, wo solche Früchte gedeihen, wie Liebe, Freude, Friede, da zeigt sich, dass der Glaube gesät wurde und nun Frucht bringt. Meine Lieben, und unser heutiger Predigtext wird ähnlich dieses Thema behandeln, wenn auch ein bisschen versteckt. Ich lese uns die Bibelstelle aus Johannes 2 vor. Zunächst den letzten Vers aus Kapitel 1, 51. Und Jesus spricht zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war auch dort. Es war aber auch Jesus und seine Jünger zu der Hochzeit geladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu Maria, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es waren aber 6 steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt, nach der Reinigungssitte der Juden, von je 2 oder 3 Maß fasste. Insgesamt also 600 Liter. Jesus spricht zu ihnen, füllet die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es, und als der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war, er wusste nicht, woher es war, aber die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor und wenn sie trunken geworden sind, dann den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Dieses Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihm. Soweit diese Begebenheit. Ja, die Jüngern hat er verheißen, einen geöffneten Himmel zu sehen, wenn Jesus da ist. Und wenn der wahre Bräutigam da ist, dann darf es ja auch an Freude nicht mangeln. Und hier ist Wein das Sinnbild der Freude. Interessant ist, dass das erste Wunder Jesu nicht in einem Tempel stattfindet, auch nicht in einer Synagoge, auch nicht vor dem Hot Volley der geistlichen Elite, sondern auf einer rummeligen Hochzeit. In Israel wurde eine Hochzeit mindestens eine Woche gefeiert und da ging es laut und rummelig zu. Da wurde auch getrunken, Wein getrunken. Ja, ja, da war viel Spaß, viel Freude. Sowas kennen wir in Mitteleuropa gar nicht, nicht? Wir feiern dann mal einen Abend, ja, und das war's dann auch schon, nicht? Immer vornehm zurückhalten, nicht? Aber in Israel ist das anders. Mit viel Ritual und aus dem Alten Testament werden dann Verse vorgelesen. Das ist ganz interessant. Wir können 3 grundsätzliche Dinge einmal festhalten, wenn wir dieses Geschehen mal betrachten. Erstens, Jesus verwandelt alles. Und er tut alles zu seiner Zeit. Und das Dritte, das Beste zum Schluss. Das Beste zum Schluss. Also, Jesus ist auf eine Hochzeit eingeladen. Wer die Brautleute sind? Ich wüsste es gern, aber ich weiß es nicht. Wahrscheinlich haben die Brautleute Jesus und seine Mutter und auch eine Jünger eingeladen und sie empfanden es als gut, dass Jesus dabei ist. Und es ist gut, wenn du auch Jesus zu den Freudenfesten deines Lebens einlädst. Jesus ist ja nicht nur gesandt für die notvolle Zeit, für Leid und für Probleme und Sorgen und Krankheit und alles das, was wir haben. Nein, er möchte auch bei uns sein, in den schönen Stunden, in den lustigen Stunden, in den fröhlichen Stunden. Jesus ist doch kein Miesepeter. Er ist doch keine Spaßbremse. Wenn wir lachen wollen, müssen wir nicht im Keller gehen. Nein, nein. Wir dürfen auch mit Jesus lachen und fröhlich sein und Freude haben. Also, Jesus ist eingeladen zu der Hochzeit. Das ist schon mal gut, wenn wir Jesus in sein Leben einladen. Johannes sagt ja im ersten Kapitel, denen, die ihn aufnahmen, eingeladen haben in ihr Leben, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinem Namen glauben. Also Kinder Gottes sind die Menschen, die Jesus eingeladen haben. Diese Hochzeit in Israel war, wie gesagt, sehr rummelig und war sehr erfüllt mit vielen Ritualen. Und zum Beispiel galt in Israel ein eheloser Mann als unvollkommen. Alles war ausgerichtet in der Volksgemeinschaft, in der Juden, eben auf eine Ehe, auch auf Familie, auf Kinder, auf den Fortbestand der Gemeinschaft. Die katholische Kirche hat daraus aus der Eheschließung ein Sakrament gemacht, also ein Gnadenmittel. Jesus ist also nicht eingeladen von den Pharisäern und Schriftgelehrten, sondern zu einfachen Menschen. Und dort will er wirken. Jesus ist gekommen, nicht zu denen, die auf sich selbst vertrauen. Die sagen also, ich mach das schon. Ich bin ja sehr gebildet. Ich habe promoviert und naja, ich brauche Gott nicht. Nein, Jesus ist gekommen zu den einfachen Menschen, zu denen, die unter Schuld und Sünde leiden. Es gibt Menschen, die leiden ein ganzes Leben unter Sorgen und Not. Ich wurde mal zu einer Schwester aus unserer Gemeinde gerufen, die war im Altersheim, Schwester Paula. Ja, und bin ich hingefahren und da sagte Paula, die eine gläubige und fröhliche Christin war, plötzlich: Jürgen, mich quält immer noch ein Vorfall, den ich als junges Mädchen hatte, und hat mir dann ihre Sorgen berichtet. Dann habe ich gesagt, Paula, auch das hast du ja bei deiner Bekehrung unter das Kreuz gelegt. Auch das hat der Herr Jesus dir vergeben. Du darfst fröhlich sein und zuversichtlich. Alle deine Schuld ist vergeben vor dem Herrn. Da habe ich so gedacht, kann man mal sehen, da ist ein Vorfall, der beschäftigt einen Menschen Jahrzehnte und er kommt damit nicht klar. Jesus hat also alle unsere Schuld, auch deine Schuld, gesühnt am Kreuz. Er ist gekommen zu denen, die unter der Schuld leiden. In der Bibel wird uns ja berichtet von dem Zöllner und Sünder, der sagte, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Oder Lukas 15 von dem verlorenen Sohn. Vater, ich bin nicht wert, dein Sohn zu heißen, mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Zuvor sagt der Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich leide unter der Schuld. Ihr Lieben, zu diesen Menschen ist Jesus gekommen, um ihnen Befreiung und Hilfe und Vergebung zuzusprechen. Auch für dich gilt das. Keiner von uns ist ohne Schuld. Wir brauchen Jesus jeden Tag und jeden Augenblick. Heute werden ja Seminare und Konferenzen, Veranstaltungen, Schulungen abgehalten, um das alles noch näher und noch besser zu verinnerlichen. Also, Jesus ist eingeladen und lässt uns teilhaben an der ewigen Freude. Da die Kinder heute unter uns sind, vielleicht ein Beispiel, was die Kinder sicherlich gut verstehen. Da ist eine Mutter mit ihrer vierjährigen Tochter und dann plötzlich kommt eine Biene und schwirrt und schwirrt und das Kind hat furchtbare Angst, nicht? Die Biene kann ja stechen, nicht? Und dann nimmt die Mutter das Kleine unter ihrem Kittel und so und beschützt sie. Dann kommt die Biene und hat die Mutter gestochen. Au. So sagt die Mutter, die Biene hat nur einen Stachel. Die hat mich jetzt gestochen. Du kannst jetzt ruhig spielen gehen, auch wenn die Biene da fliegt. Die kann dir nichts mehr anhaben. Das ist ein Beispiel für Jesus. Jesus hat den Stachel der Sünde und des Todes getragen, damit du frei ausgehst. Jesus hat die Schuld am Kreuz getilgt. So, Jesus ist da und Maria erkennt nun, dass der Wein ausgeht. Das ist natürlich eine peinliche Sache. Denn das Wichtigste, die Freude, der Wein ausgeht. Ja. Die Freude ist auch manchen Christen heutzutage abhanden gekommen. So im Laufe des Lebens, nicht? Dann geht man so den geschäftlichen Dingen nach, Gemeindetermine, vom Beruf viele Termine, Familie und viele Dinge. Und man kommt in so einen Alltagstrott hinaus und man ist dann so richtig unter Druck, unter Stress und man verliert die Freude. Auch die Freude an der Veranstaltung in der Gemeinde, die Freude in der Familie, die Freude zum Beruf, zum Job, wenn man vielleicht einen komischen Vorgesetzten hat. Und da merken wir, das Wichtigste, was jetzt uns fehlt, ist die Freude. Der Wein ist abhanden gekommen, ein Sinnbild der Freude. Maria erkennt diesen Mangel und da ist uns an Maria ein ganz großes Vorbild. Sie spürt die Verantwortung. Die Freude fehlt. Da können wir noch so viel herum organisieren. Wenn die Freude fehlt, dann fehlt das Wichtigste. Dann ist alles nur Qual. Dann macht alles keinen Spaß mehr. Die Freude fehlt, die Freude in der Nachfolge, die Freude zum Bibellesen, zum Gebet. Das machen wir nur noch so, ja, weil es eben gemacht werden muss. Uns fehlt die Freudigkeit. Maria erkennt den Mangel. Sie fühlt sich verantwortlich. Wenn du den Mangel spürst, fühlst du dich auch verantwortlich? Und da sagst du, na ja, gut, ist ja nicht halb so schlimm. Nein, nein, die Freude geht ganz schnell baden und dann stehen wir freudlos da und machen alles nur noch mechanisch. Sie haben keinen Wein, sagt sie zu ihrem Sohn. Und Jesus antwortet zunächst ganz schroff, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Also Jesus verwandelt alles, aber zu seiner Zeit. Wenn die Zeit da ist und wir können diese Zeit auch nicht beschleunigen. Er handelt zu seiner Zeit. Dann geht sie zu den Dienern. Interessant, wie Maria aufgeweckt ist. Sie handelt. Was er euch sagt, das tut. Ganz wichtig. Hier ist nicht vom Glauben die Rede. Hier ist nicht von der Hoffnung die Rede, sondern vom Tun ist hier die Rede. Wir Christen sprechen viel vom Glauben, vom Glauben, vom Glauben, aber wir sollen den Glauben auch praktizieren. Das heißt auch tun, sei Täter des Wortes. Nicht nur theoretisch glauben, nicht? Glauben kann man manches, aber tun ist schon etwas anderes. Sie geht zu den Dienern. Was er euch sagt, das tut. Und wer sind die Diener? Ich habe gestern nochmal bei Wikipedia nochmal so ein bisschen gegoogelt. Also interessant. Da kann man eine eigene Predigt drüber halten, über was Diener sind. Butler. Da gibt's den Hausdiener, da gibt's den Kammerdiener. Und ja, in England ist das ein ganz besonderer Berufszweig, nicht? Aber hier sind Diener in der Regel Sklaven. Leute, die nichts zu sagen haben, die müssen parieren, gehorchen. Also, ich empfinde mich auch als Diener. Nicht als Herrscher, als Diener. Und ich finde auch das Wort richtig. Was er euch sagt, das tut. Die Diener also sind die Unterprivilegierten. Ich war mal in Turin, an einem großen Platz, und da ist ein großer Torbogen. Links ist eine Kirche vom Torbogen und rechts ist eine Kirche. Die linke Kirche vom Torbogen in Turin ist so ein bisschen einfach, nicht? Und die rechte Kirche, die ist ganz pompös, oh, richtig barockern, nicht? Noch vom Innen, nicht, ist die Kirche links einfach und bescheiden, nicht? Das war die Kirche für die Dienerschaft, nicht? Die Monsignore und die Grafen und die Herrschaften der Stadtverwaltung und der Politik, die gingen in die rechte Kirche, da war man unter sich. Da kannte man sich, da grüßte man sich nett, freundlich. Und die Diener, das sah man auch in den Häusern, an den großen Patrizierhäusern, die Dienerschaft wohnte oben unter dem Dach, in den Gauben, in den kleinen, engen Zimmern. Da wohnte die Dienerschaft. Die Herrschaften haben dann unten gewohnt, nicht? Großen Salons und großen prächtigen Gebäuden und schönen Zimmern. Also die Diener sind hier angesprochen. Die Diener. Und die Diener haben eine ganz besondere und wichtige Funktion. Die Diener sollen die Wasserkrüge bewegen. Ja, und dann kommt der Befehl Jesu, füllet die Krüge bis oben an. Ist ein Imperativ. Ist ein Befehl, ist keine nette Bitte oder eine unverbindliche Absichtserklärung, wie man so in der Politik sagt, nicht? Liest man immer bei den Politikern, was sie alle machen wollen, nicht? Wir müssen, wir sollen. Das ist alles Absichtserklärung, unverbindlich. Jesus sagt hier einen klaren Befehl, füllet die Krüge bis Wasser, bis oben an. 600 Liter steinerne Wasserkrüge. Die Diener haben ganz schön zu tun und schleppen sie nun zu der Wasserquelle. Steinerne Wasserkrüge. So, bei der Vorbereitung dachte ich, sind nicht auch manche Menschen um uns herum wie steinerne Wasserkrüge? Kalt, spröde, unnahbar. Du kommst gar nicht an sie heran. Mein Nachbar sagt mir ganz fröhlich, ich bin Atheist. Ich genieße das Leben. Ich bin ein Feinschmecker, ein Gourmand. Sag ich, und Gott? Gott spielt in meinem Leben keine Rolle. Das sagt er richtig fröhlich und selbstbewusst. Aber seine Frau denkt ein bisschen anders darüber. Ja, ja. Und Gott hat mir diesen Nachbar in den Weg gestellt. Der wohnt bei mir genau gegenüber. Wenn er in der Küche sitzt, sieht er immer, wenn ich sonntags zum Gottesdienst fahre. Jeden Sonntag. Wenn wir mal nicht fahren, meine Frau und ich, wenn einer krank ist, dann sagt sie schon einen Tag später, oh, war einer von euch krank? Ihr seid ja nicht gefahren. Also sie beobachten einen ganz genau. Ja, ja. Also manche Menschen sind wie steinerne Wasserkrüge, kalt und unnahbar, spröde. Oder wie wir in Josua 6 lesen von Jericho. Jericho war verriegelt und verrammelt. Keine Chance, Jericho einzunehmen. Bah, da steht Israel da. Und was sagt Gott? Gott sagt zu Josua, ich habe Jericho und seine tapferen Krieger in deine Hand gegeben. Moment mal, ist er noch zu. Gott sagt, ich habe sie in deine Hand gegeben. Die kalten, unnahbaren, spröden Leute. Und Gott hat es geschafft. Psalm 107, Vers 10 habe ich mir noch aufgeschrieben. Die in Finsternis und Todesschatten saßen, gebunden in Elend und Eisen. Ihr Lieben, die meisten Menschen sind gebunden in Elend der Sünde. Interessiert nur Geld, Sex und Geschäft und nochmal Geschäft. Und wir sehen ja auch in der Politik, in der Wirtschaft, überall wird nur getrickst, gelogen, verdunkelt, verschwiegen. Es ist wenig Wahrhaftigkeit da oder gar keine Wahrhaftigkeit. Die Krüge sind leer. Und ihr Lieben, lasst euch nicht täuschen. Im Fernsehen sehen wir ja so die Haute Volée. Immer lachen sie fröhlich, nicht? Dann ist dann Filmfestspiele in Berlin, roter Teppich, und dann kommen die Grazien da über dem Laufsteg. Alles toll und alles schön und super. Ihr Lieben, das ist alles Show. Wie es da drinnen aussieht, geht niemand was an. Was ist mit Romy Schneider? Hat sich das Leben genommen. Gunter Sachs, der Milliardär, der Begleiter von Brigitte Bardot, der Sexbombe, hat sich das Leben genommen. Ja, Hannelore Kohl hat sich das Leben genommen. Ihr Lieben, da ist sehr viel Kälte, sehr viel Traurigkeit, auch unter den Promis. Marilyn Monroe hat gespürt, alle lieben nur ihren Sex, aber sie als Mensch galt nichts. Ihr Lieben, das ist traurig. So ist das. Die Selbstmordrate ist hoch. Deshalb sagt Jesus, füllet die Krüge mit Wasser bis oben an. Jesus hat nicht gesagt, füllet die Krüge mit Wein. Mit Wasser. Wasser. Wir sollen, du sollst Zeuge Jesu Christi sein. Du musst keinen bekehren. Bekehrung ist immer das Werk des Heiligen Geistes. Du kannst auch keinen bekehren. Aber du kannst einfach nur weitergehen und sagen, ich bin Christ zum Beispiel. Und was hast du? Ich bete für dich. Das ist Wasser. Und Gott verwandelt das Wasser in Wein, in Freude. Dienstag hatten wir Seniorenkreis und da hatten wir unter anderem den Prediger betrachtet, Prediger 11. Da heißt es ja, sende dein Brot übers Wasser und nach langer Zeit wirst du es wiederfinden. Ja, wie ist das zu verstehen? Ein Beispiel hatte ich dann gebracht. Von einem Doktor, wie heißt der jetzt nochmal, Dr. Howard Kelly. In den 50er Jahren in Amerika hat er durch kleine Verkäufe von Haus zu Haus sein Studium wollte er damit finanzieren. Und er war ziemlich abgeschlafft, es war heiß, er war mutlos, so ziemlich am Ende. Er hatte Hunger, dann ging er zum nächsten Haus und hat gesagt, so, dann frage ich mal, ob sie was zu essen haben. Ah, ich kann nicht mehr. Dann klingelte er dort und dann kam eine junge, hübsche Frau an die Tür und sagte, bitteschön. Als er die sah, war er so geblendet von ihrer Schönheit und sagte, ach, verließ ihm der Mut, ich habe Durst. Aber sie sah, er hatte Hunger und hat ihm ein großes Glas Milch gegeben. Das hat er getrunken und ach, es hat ihn so erfrischt, nicht nur äußerlich, auch innerlich erfrischt. Und diese Frau, nach vielen Jahrzehnten, ist sie ernstlich erkrankt, schwer erkrankt. Er hat zwischenzeitlich seinen Doktor gemacht an einem Krankenhaus in einer Stadt. Und dann wurde diese Frau eingeliefert. Durch Zufall hörte er von dieser schweren Krankheit und schaut sich die Frau an und denkt, die kennst du doch. Ach, er hat sich aber zunächst nicht zu erkennen gegeben, hat die Frau behandelt, sie wurde wieder gesund. In Amerika muss man ja selbst die Rechnung zahlen. Die Rechnung war hoch und die Frau hatte Angst vor der Höhe der Rechnung, denn sie konnte diese hohe Rechnung, Krankenhausrechnung, nicht bezahlen. Und Howard sagte dem Büro, gebt mir zunächst mal die Rechnung, ich will mal darüber schauen. Und er hat dann die Rechnung gesehen und dann darunter geschrieben, bezahlt durch ein Glas Milch. Er hat die Rechnung wieder in den Umschlag gesteckt und dann der Frau der Patientin gegeben. Und sie öffnete mit zitternden Händen nun die Rechnung in Erwartung der hohen Summe und dann steht da drunter, bezahlt durch ein Glas Milch. Ach, Freudentränen kamen bei der Frau über die Wangen. Sende dein Brot übers Wasser und nach langer Zeit wirst du es wiederfinden. Ihr Lieben, wir sollen investieren im Glauben, in der Hoffnung. Und Gott verwandelt alles. Wir sollen nicht die Zukunft berechnen. Wir sollen auch keinen Wein ausschenken in dem Sinne, sondern wir sollen treue Diener sein. Lukas 5 lesen wir von dem Fischzug des Petrus. Die ganze Nacht hatten sie sich abgemüht und nichts gefangen. Ihr Lieben, das ist so deprimierend. Dann bist du an deinem Lebensende und hast nichts gefangen. Dann stehst du beruflich plötzlich auf der Straße und weißt nicht, wie es weitergeht. Das sind so die Tiefpunkte im Leben. Aber Petrus hat ja den Herrn. Und was sagt Jesus? Und da ist uns Petrus ein Vorbild. Jesus sagt, fahr hinaus an die tiefsten Stelle und werfe die Netze aus. Das ist ja völliger Schwachsinn, nicht? Tiefste Stelle, da fängt man keine Fische. Und überhaupt, tagsüber wird nicht gefangen, nicht? Also jeder Fachmann weiß das. Ja, und Petrus bekennt: Herr, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und dann kommt das wichtigste Wort: Aber auf dein Wort hin wollen wir die Netze auswerfen. Das ist Glauben. Das ist Vertrauen. Und das ist Tun. Was er euch sagt, das tut. Und sie fingen so viel Fische, dass das Netz anfing zu zerreißen. Und sie winkten noch Freunde mit dem zweiten Boot herbei. Und es war so viel Fisch, dass beide Netze fast zerrissen und die beiden Boote fast untergingen. Auf dein Wort hin. Fülle die Krüge mit Wasser, ihr Lieben. Das ist unser Auftrag. Das ist dein Auftrag. Das ist nicht der Auftrag vom Pastor, vom Prediger oder von Spezialisten. Das ist der Auftrag von Christen, hinzugehen, mit den Menschen zu sprechen, sie nicht zu bekehren. Das können wir nicht, sagte ich schon. Aber wir können ihnen Mut zusprechen. Wie löst du denn diese Probleme? Ich bete dafür, zum Beispiel, Jürgen. Wenn ich Sorgen und Not habe, ich bete dafür. Und wenn du Sorgen und Not hast, ich empfehle dir, bete doch. Dann kommt man schon ins Gespräch. Ja, dann braucht man keine Schulung, braucht man nur sagen, wie wir es selbst machen. Nicht? So gehen wir, meine Frau und ich, mit den Sorgen unseres Lebens um. Und so mit manchen Herausforderungen. Ihr Lieben, und dann kommt der Speisemeister und er wusste nicht, was geschehen war. Aber die Diener, die gehorsamen Diener, so wie du es einer bist, wenn du ein Diener bist, der wird Teilhaber dieser Verwandlung. Der erlebt, dass das Brot übers Wasser nicht verschwendet ist, sondern dass es wiederkommt und dass es eine gute Ernte wird. Nach langer Zeit wirst du es wiederfinden. Ich fasse zusammen und wir kommen zum Schluss. Jesus will durch dich wirken. Nach langer Zeit wirst du es wiederfinden. Dann ist Erntezeit. Erst dann wird ein Schlussstrich gezogen. Erst dann werden wir die Früchte sammeln. Und zweitens, gehorsam sein. Ohne Gehorsam läuft nichts. Im Beruf läuft nichts ohne Gehorsam, beim Militär, bei der Polizei, nirgendwo läuft etwas ohne Gehorsam. Gehorsam sein und denk dran, was der Herr dir aufs Herz gelegt hat. Gott hat jedem von euch etwas aufs Herz gelegt. Einen Menschen, eine Situation im Betrieb, in der Firma, in der Nachbarschaft. Geh nicht dran vorbei. Wir haben heute so viele Menschen in der Nachbarschaft, ältere, alte Menschen, die Not und Sorge haben. Selbst bei uns in Regen in der Nachbarschaft, ihr Lieben. Wir müssen diesen Menschen Mut zusprechen. Wir müssen ihnen sagen von dem Glauben an Jesus. Ganz einfach. Das ist nicht kompliziert. Sagen wir ihnen, wie wir das machen. Und sie werden schon fragen. Was Jesus aufs Herz gelegt hat, das sollen wir tun. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Was der Mensch sät, wird er ernten. Sende dein Brot übers Wasser. Investiere. Nach langer Zeit wirst du es wiederfinden. Zu seiner Ehre und zu Jesu Verherrlichung. Amen.